Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit und für mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um Klimakompensation hier vor Ort in Europa und wie das auch ein politisches Statement haben kann. Ich spreche nämlich mit Henrik vom Verein Compensators und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Kompensation bisher nur an Klimaprojekte gedacht, an Bäumepflanzen, an ja oder andere Klimaprojekte im meistens globalen Süden. Aber ich hatte vorher nicht davon gehört, dass es den Ansatz gibt, hey, wir können auch hier vor Ort was machen und wir können das so ein ganz bisschen rebellischer gestalten und einfach mal anderen Unternehmen CO2-Zertifikate wegkaufen. Also, du hörst schon, es hat was zu tun mit dem Emissionshandel der EU. Und bleib gerne dran, weil wir erklären das, oder Henrik vielmehr, erklärt das sehr einfach und sehr verständlich, wie das Ganze funktioniert und was für eine Folge das auch haben kann. Henrik erklärt also, was macht Compensators eigentlich ganz genau? Also was ist deren Methode? Wie können wir also einen politischen Wandel anstoßen mit unserer Kompensation mit diesen Zertifikaten? Wie das also ein politisches Druckmittel sein kann? Und auch ein paar persönliche Einblicke in seine Motivation. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit dir jetzt teilen zu können und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Henrik, ich freue mich sehr, sehr doll und richtig, dass du heute hier bist und wir so ein bisschen das Thema Klimakompensation einmal auseinanderpflücken können und so ein bisschen lernen können, was das überhaupt ist und wie wir da was bewegen können. Willkommen hier im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ihr habt ja einen ganz besonderen Ansatz, wenn es um Klimakompensation geht. Und ich würde gerne einmal ganz vorne anfangen und damit einsteigen, weil das Thema der Kompensation bei euch ja mit dem Emissionshandel verknüpft ist, also quasi mit diesem System der EU, wo Zertifikate ausgegeben werden und sozusagen ein Preis geschaffen werden soll für CO2, was ja eine tolle Intention hat, aber nicht so ganz hundertprozentig gut vielleicht funktioniert. Oder nicht reicht, sagen wir so. Was ist denn, vielleicht erklärst du einmal, was die EU da genau macht, wie das funktioniert und wie euer Ansatz ist.
Das ist was Besonderes, der Emissionshandel, insofern, als dass er schon recht lange existiert und eben, wie du schon gesagt hast, einen recht langen Zeitraum auch als zahnlos bezeichnet wurde. Wir haben also gesehen, dass das System funktioniert, aber die Parameter waren noch nicht richtig eingestellt, das Ambitionsniveau war viel zu niedrig. Und der Emissionshandel funktioniert so, dass eine Obergrenze für Emissionen in einem Jahr, aber dann noch über die Jahre hinweg festgelegt wird. Das heißt, dass gewisse Firmen, die eben per Gesetzgebung beim Emissionshandel mitmachen müssen, für jede Tonne Treibhausgasemission, die sie in die Atmosphäre ausstoßen, ein Zertifikat vorhalten müssen. Die Zertifikate können sie entweder ersteigern. Da gibt es dann die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die über gewisse Börsenplätze diese Zertifikate eben versteigern. Oder teilweise bekommen sie auch noch umsonst zugeteilt. Diesen Mechanismus gibt es, um die Abwanderung von gewissen CO2-intensiven Industrien ins außereuropäische Ausland zu verhindern. Und diese Zertifikate müssen sie dann einmal im Jahr bis zu einer gewissen Frist bei den Behörden wieder einreichen. Wenn sie das nicht tun, drohen empfindliche Geldstrafen. Derzeit sind es 100 Euro pro Tonne, für die kein Zertifikat vorgehalten wird. Und die europäischen Organe können dann eben, indem sie das Angebot dieser Zertifikate regulieren, können sie bestimmen, wie viele Emissionen im Zeitraum eines Jahres und dann eben auch in den weiteren Jahren insgesamt emittiert werden. Und diese jährlichen Obergrenzen werden Stück für Stück kleiner. Die schrumpfen von Jahr zu Jahr, sodass dann die Idee ist, über diese steigende Knappheit von Zertifikaten, die Unternehmen anzureizen, dass sie in klimaschonende Produktionsweisen und Technologien investieren, um dann letzten Endes 2050 in einem klimaneutralen Europa anzukommen. Klimaneutral heißt dann in dem Sinne, dass 80 bis 95% der Emissionen vermieden werden. Der Rest wird dann kompensiert, ausgeglichen über negative Emissionsprojekte zum Beispiel. Also es geht da um eine Netto-Null, die erzeugt werden soll. Und diese Firmen können diese Zertifikate dann kaufen. Genauso gut können sie sie auch wieder verkaufen. Und jede Firma wird dann, wenn sie, sagen wir, die Firma besitzt ein Zertifikat, immer die Entscheidung treffen müssen, verkaufe ich das Zertifikat und erhalte eben den Erlös aus dem Verkauf entschuldige, das müsste ich jetzt mal andersrum formulieren. Wir machen es lieber so, dass eine Firma sich immer überlegen muss, entweder kaufe ich ein Zertifikat und habe eben die Kosten für das Zertifikat oder ich investiere Geld, um Emissionen einzusparen. Sie wird eben einfach immer vergleichen, was ist günstiger. Und wenn Zertifikatpreise hoch sind, dann wird es die Wahrscheinlichkeit, dass die Einsparung günstiger ist, eben höher. Und so funktioniert dieser Emissionshandel, dass dann letzten Endes die Firmen, die geringsten Vermeidungskosten haben, diejenigen sind, die in Vermeidung investieren, wohingegen die stark verschmutzenden Unternehmen vorerst noch die Zertifikate kaufen. Und dadurch, dass die Zertifikate mit der Zeit knapper werden, ist die Idee, dass dann der Preis natürlich ansteigt bei steigender Knappheit und dann letzten Endes auch die Firmen, die eben hohe Vermeidungskosten haben, auch dann vermeiden und nicht mehr Zertifikate kaufen. So ist ein bisschen in aller Kürze der Grundgedanke vom Emissionshandel. Wie kommt kompensiert das jetzt da rein? Wir treten eigentlich wie eine Firma in diesem Emissionshandel auf, allerdings eine Firma ohne Emissionen. Das heißt, wir machen damit, wir kaufen diese Zertifikate und sorgen dann dafür, dass die Zertifikate, die wir haben, nicht mehr den anderen Firmen zur Verfügung stehen, um ihre Emissionen abzudecken. Das heißt, diese Firma hat dann, wenn ihr das Zertifikat fehlt, nicht mehr die Wahl, ihre Emissionen mit dem Zertifikat abzudecken. Das heißt, sie muss die Emissionen reduzieren. So können wir also immer argumentieren, dass jedes Zertifikat, was in unserem Besitz ist, irgendeine Firma im Emissionshandel dazu zwingt, eine Tonne Emissionen zu vermeiden. Und so findet dann eben die Einsparung im System statt. Mhm.
Also die Idee von dem Emissionshandel ist ja gut. Und mit der Senkung des ganzen Budgets, hast du ja auch gesagt, ist die Idee, dass wir irgendwann daran ankommen, dass wir eben den Großteil eben vermeiden und gar nicht erst CO2 ausstoßen. Wie ist denn aktuell die Lage? Also oder was ist das, was nicht ganz funktioniert im Emissionshandel? Ist der Preis eben noch zu niedrig sozusagen oder was ist das, was noch geändert werden müsste?
Ja, was ich vorhin mit Zahnlosigkeit meinte, ist genau das. Wir haben eben über Jahre hinweg niedrige Preise und viele überschüssige Zertifikate im System beobachten können, was im Wesentlichen daran lag, dass der Emissionshandel bis vor kurzem noch ein recht starres System war. Also das Angebot an Zertifikaten war nicht konstant, aber eben im Vornherein bestimmt. Das heißt, es war in einem Jahr zu 100% fast klar, wie die Zertifikatmengen in den nächsten Jahren sein werden. Und dann haben wir beispielsweise mit der Finanzkrise von 2007, 2008 erlebt, dass wenn die wirtschaftliche Aktivität einbricht und ergo auch die Nachfrage nach Zertifikaten, das System nicht in der Lage war, darauf zu reagieren. Es gab also ein starres Angebot. Die Nachfrage ist gefallen, sodass sich Überschüsse an Zertifikaten anhäufen konnten und der Preis eben entsprechend in den Keller gegangen ist. Da haben wir dann über Jahre hinweg Preise von 4 bis 7 Euro pro Zertifikat gesehen, was natürlich viel zu niedrig ist, um eine Firma anzureizen, in emissionssparende Technologien zu investieren, in emissionsarme Technologien. Und das ging dann eben für viele Jahre so. Und in dieser Zeit wurde eben das gesamte System auch so ein bisschen als häufig angezweifelt, zu Recht kritisiert, auf den Prüfstand gestellt. Und es gab immer wieder Versuche, zum Beispiel auch durch einmalige Entnahmen von gewissen Mengen von Zertifikaten das System wieder on track zu bringen, also Knappheit zu erzeugen. Das ist dann an diversen Hürden gescheitert, diese Vorhaben, unter anderem eben auch an der deutschen Bundesregierung, der dann garantiert zum Beispiel die deutsche Autoindustrie im Nacken saß. Also das hat dann viel mit Lobbyismus und Einflussnahme zu tun, dass das vielleicht nicht so zustande kam, wie es eben am besten gewesen wäre. Und es wurde dann ein neuer Mechanismus erdacht im Zuge der Reformierung des Systems zur vierten Handelsperiode. Der gesamte Emissionshandel findet in Handelsperioden statt. Und die aktuelle Handelsperiode ist zu Beginn dieses Jahres, im Januar 2021, gestartet. Und damit wurde auch das komplette System reformiert. Wir haben eine sogenannte Marktstabilitätsreserve, die seit Januar aktiv ist, die die eben Ambitionen im System nach oben schrauben soll, indem das ganze System wesentlich flexibler wird. Und 2017, als so einigermaßen klar war, wie genau diese Reform ausgestaltet wird, konnten wir dann auch wieder steigende Preise beobachten. Also da haben offensichtlich die Marktteilnehmer, natürlich haben sie genau verfolgt, wie der Gesetzgeber agieren wird in nächster Zukunft, was die Rahmenbedingungen sind. Und die Erwartungshaltung haben sich entsprechend angepasst. Die Marktteilnehmer erwarten also, dass wieder eine gewisse Knappheit existiert in den nächsten Jahren. Und deshalb haben wir eben gesehen, dass die Preise dann wieder auf bis zu 30 Euro angestiegen sind. Und somit ist ja diese Zahnlosigkeit des Systems ein bisschen eben verschwunden ist.
Okay, also der aktuelle Preis liegt bei um die 30 Euro. Kann man sagen, wo der eigentlich liegen müsste, um die wirklichen Kosten, die entstehen von CO2 in der Atmosphäre, wirklich auszugleichen? Kann man das sagen?
Also vorerst noch, der aktuelle Preis liegt bei 37 bis 38 Euro. Also der hat jetzt in den letzten Tagen gerade nochmal erheblich zugelegt. Und die Frage, die du stellst, ist eine sehr interessante und eine sehr umstrittene Frage. Es gibt dazu Veröffentlichungen vom Umweltbundesamt, die häufig zitiert werden. Die haben in der Vergangenheit gesagt, also was, wonach du fragst, das nennt man die Social Cost of Carbon, also die Sozialkosten von einer Tonne Emissionen. Und idealerweise bildet dieser Preis eben den ökonomischen Schaden aus, den eine Tonne verursacht. Und das Umweltbundesamt hat in der Vergangenheit mit 180 Euro pro Tonne gerechnet. Ich glaube, das ist jetzt auf 193 Euro gestiegen. Die haben das nochmal aktualisiert, die Zahl. Und da sieht man, das ist natürlich weit davon entfernt. Allerdings muss man, es gibt diverse Schätzungen für diese Zahl. Und es gibt eine Reihe von Parametern, die beeinflusst, wie groß der Betrag letzten Endes ist, wenn der rauskommt. Das hat dann zum Beispiel viel mit Abzinsung zu tun. Also wie doll schätze ich die Schäden wert, die in der Zukunft erst entstehen? Und da gibt es eben auch Schätzungen, die sind sehr viel weniger. Die liegen bei 65 Euro, bei 80 Euro. Aber immer noch höher als das, was wir im Moment im Emissionshandel sehen. Also da ist im Prinzip klar, es gibt noch viel Luft nach oben und dieser Weg muss eben auch gegangen werden. Also die Preise müssen natürlich ansteigen und es ist im Wesentlichen Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass das passiert, aber eben auch ein kleiner Teil unserer Aufgabe mittlerweile, da wir natürlich genau das zu unserer Aufgabe gemacht haben, für steigende CO2-Preise zu kämpfen.
Ja, gehen wir gerne nochmal darauf ein, was ihr genau macht. Du hast gerade gesagt, ihr seid quasi wie eine Firma ohne Emissionen und kauft diese Zertifikate. Und was passiert dann mit den Zertifikaten? Was macht ihr genau damit? Und wie hat das dann eine Wirkung?
Wir kaufen die Zertifikate an der EEX. Das ist einer der Börsenplätze, wo diese Zertifikate gehandelt werden. EEX steht für European Energy Exchange. Das ist eine Börse in Leipzig. Und wir kaufen diese Zertifikate und lassen sie dann direkt auf unser eigenes Konto im Unionsregister transferieren. Das Unionsregister ist die zentrale Aufbewahrungsstelle für alle Zertifikate in Europa. Da haben wir einen Account, das sieht so ein bisschen aus wie ein Online-Banking-Account. Da werden diese Zertifikate gespeichert und da bleiben sie. Wir tragen also dafür Sorge, dass sie diesen Account nicht wieder verlassen. Und da haben wir eben verschiedene Sicherheitsmechanismen und Barrieren implementiert, die das sicherstellen, aber auch die Außenkommunikation ein bisschen erleichtern für uns. Und dadurch, dass diese Zertifikate da auf diesem Account liegen, sind sie de facto nicht mehr im System vorhanden. Allerdings, rechnerisch sind sie das noch, denn sie sind nicht gelöscht, die Zertifikate. Das heißt, die europäischen Organe, wenn sie ausrechnen, wie viele Zertifikate gibt es im Markt, dann werden sie unsere Zertifikate mit dazu rechnen, denn sie wissen ja nicht, dass wir die Zertifikate nicht wieder hergeben. Also rein rechnerisch stehen sie dem Markt zur Verfügung, aber wir wissen und können die mit unseren Sicherheitsmechanismen garantieren, dass es nicht so ist. Und genau, wie ich das schon vorher beschrieben habe, letzten Endes bedeutet das wiederum, dass die Firmen die Zertifikate nicht benutzen können, sie müssen ihre Emissionen einsparen. Und die Sicherheitsmechanismen, die wir implementiert haben, um sicherzustellen, dass die Zertifikate nicht wieder verkauft werden, haben verschiedene Facetten. Zum einen hat die Mitgliederversammlung von Compensators, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, kontrolliert durch unsere Mitgliederversammlung und diese Mitgliederversammlung hat sich selbst und dem aktiven Team und dem Vorstand eine Selbstverpflichtung gegeben, die letzten Endes genau das sagt. Die Zertifikate, die auf unserem Account sind, bleiben da, werden nicht auf dritte Accounts transferiert. Und die zweite Barriere ist juristischer Natur. Während wir Spenden einsammeln über unsere Website, verweisen wir darauf, dass, wenn jemand eine Kompensationsspende tätigt, diese Spende zweckgebunden verwendet wird. Das heißt, die wird ausschließlich dafür eingesetzt, Zertifikate einzukaufen. Wir nutzen diese Spende nicht, um andere Vereinsaktivitäten oder allgemeine administrative Ausgaben zu finanzieren. Und wenn wir wir sagen nicht nur, die Auflage ist, dass wir die Zertifikate kaufen, sondern wir legen sie still nach der Compensators-Methode, die eben ist, sie kommen aufs Konto und bleiben da. Und wenn wir dagegen verstoßen würden zu irgendeinem Zeitpunkt, dann ist das eine Zweckentfremdung von Spendenmitteln, die natürlich dann auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und eine dritte Barriere, die wir implementiert haben, ist eher operativer Natur. Dieses Unionsregister, der zentrale Aufbewahrungsplatz für die Zertifikate, erlaubt verschiedene Rollen für unser Konto. So gibt es Kontobevollmächtigte, das ist traditionell der Vereinsvorstand. Das sind die Leute, die die Transaktion veranlassen könnten, wenn es dann so sein soll, die den Account überwachen und die Daten aktuell halten. Und dann gibt es aber auch zusätzliche Kontobevollmächtigte oder Approver heißen sie mittlerweile. Und das sind Personen, die keine Transaktion initiieren können, aber die jeder Transaktion zustimmen müssen, damit sie sich wirklich materialisieren kann. Und diese Rolle füllt für Compensators Professor Perino von der Universität Hamburg. Er ist kein Vereinsmitglied, er arbeitet nicht im Verein, also er ist wirklich ein Außenstehender. Aber er ist eben für unser Konto der zusätzliche Kontobevollmächtigte oder Approver. Das bedeutet, wenn wir eine Transaktion veranlassen wollen würden, sagen wir wollen Zertifikate verkaufen, was natürlich nicht sein darf, dann müsste Herr Perino dem zustimmen. Anders kann es eben nicht funktionieren. Und Herr Perino hat keine Motivation, dem zuzustimmen. Und das haben wir auch nochmal in einer schriftlichen Abmachung festgehalten, wo sich eben beide Seiten dann verpflichten, eben so zu verhalten, dass die Zertifikate wirklich auf dem Konto bleiben. Und dann ist so die vierte Barriere, ist eigentlich so ein Sammelsurium an Barrieren. Das ist im Wesentlichen alles, was wir unter Transparenz fassen. Also der Verein veröffentlicht alles, was er macht. Also das geht natürlich von Jahres- und Finanzberichten, die wir anfertigen, die stellen wir ins Netz. Aber wir veröffentlichen auch ein Stilllegungsregister, so nennen wir das. Und das funktioniert so, dass jede Person oder jedes Unternehmen, was eben Tonnen Zertifikate über uns stilllegt, einen Eintrag in der Datenbank bekommt, die über die Website einsehbar ist. Da steht dann eben drin, das kann anonymisiert sein. Wenn das die Unterstützer wollen, dann ist es nicht anonymisiert. Da steht dann der Zeitpunkt drin und die Menge der Tonnen, die stillgelegt wurden. Und diese Datenbank ist jederzeit einsehbar. Man kann sie immer durchsuchen. Und man kann eben dann auch ausrechnen, wie viele Tonnen insgesamt stillgelegt wurden. Und das macht bei uns der Carbon Counter. Den kann man auf der Website einsehen. Da steht also immer, wie viele Tonnen, also das ist wirklich sekundengenau, gerade stillgelegt wurden. Und das kann man dann überprüfen, indem man auf den Kontoauszug vom Unionsregister schaut, den wir auch regelmäßig hochladen. Und da muss man dann eben sehen können, dass die Zertifikate, die bei uns auf dem Konto liegen, immer mehr sind als die, die schon stillgelegt wurden. Das funktioniert bei uns so, weil wir die Zertifikate vorfinanzieren. Also wenn jemand zu uns kommt und eine Tonne stilllegt, dann haben wir das Zertifikat schon gekauft. Und das machen wir, um eine Preissicherheit garantieren zu können. Denn wenn du jetzt zum Beispiel zu uns kommst und sagst, du möchtest eine Tonne stilllegen und wir dann erst das Zertifikat kaufen, wissen wir gar nicht den Preis, zu dem wir das Zertifikat einkaufen können, weil natürlich die Märkte an den Börsen recht volatil sind. Du sagst also, okay, du gibst uns, sagen wir, 40 Euro und wir wollen dafür eine Tonne kaufen. Naja, es kann auch sein, dass wir letzten Endes dafür nur 900 Kilogramm bekommen. Und dann müsstest du eben nochmal nachschießen oder kannst nicht das ausgleichen, was du möchtest. Oder aber wir würden sagen, wir kaufen die Tonne und dann machen wir entweder Gewinn oder Verlust, je nachdem, ob die Preise gefallen oder gestiegen sind. Und das soll natürlich bei uns auch nicht sein, denn Gewinn wollen wir nicht machen, weil wir eine gemeinnützige Körperschaft sind. Und Verlust ist auch doof, weil wir natürlich begrenzte Mittel haben. Deshalb machen wir das so und vorfinanzieren eben diese Zertifikate. Und so funktioniert dann diese Überprüfung, diese interne Validierung mit diesem Stilllegungsregister, dass man das immer gut abgleichen kann, also immer nachvollziehen kann, okay, die Zertifikate, die über euch stillgelegt wurden, die sind tatsächlich auch auf dem Konto. Und genauso gut kann man eben auch nachprüfen, dann, dass die Zertifikate nicht weniger werden auf dem Konto. Also immer, wenn man von einem Kontoauszug zum nächsten sieht, da wären es weniger Zertifikate, dann haben wir ja vielleicht nicht was falsch gemacht, aber auf jeden Fall sollte man danach fragen, was da los ist.
Ja. Ich finde, das, was ihr macht, hört sich so ein bisschen rebellisch an. Also als würdet ihr quasi etwas machen, was nicht so ganz vorgesehen ist eigentlich von der EU oder von dem gesamten Mechanismus. Meine Frage ist, ist das so? Und könnte ich auch als Privatperson theoretisch an diesem ganzen Marktgeschehen teilnehmen?
Es ist insofern vorgesehen, als dass es diese Möglichkeit gibt, solche Konten zu führen, wie wir das führen, so aktiv zu sein, wie wir das sein. Aber sicherlich ist es, nicht gewünscht, dass dann die Zivilgesellschaft daherkommt und das wohldesignte System des europäischen Emissionshandels durcheinander bringt. Das ist natürlich was bestimmt nicht so gedacht war, als diese Möglichkeit implementiert wurde. Als Privatperson kannst du auch tätig sein. Also du könntest genau das Gleiche machen, wie wir es tun. Du könntest ein Konto eröffnen. Bei uns steht dann eben eine Körperschaft als Kontoeigentümer. Wenn du es eröffnen würdest, würdest du da stehen und könntest genau das Gleiche machen. Allerdings sind natürlich Gebühren damit verbunden. Also du hast eine Kontoführungsgebühr. Du musst irgendwie dich darum kümmern, dass du die Zertifikate einkaufst. Wir machen das derzeit über einen Broker. Das kostet natürlich Geld. Man muss dann im Prinzip auch die gesamte Infrastruktur bereitstellen. Und das ist eben der Teil, warum es sich lohnt, das zu poolen und warum kompensiert das eben macht. Aber diese Kosten sind eben auch nicht zu hoch, sodass wir das auch gemeinnützig machen können. Es ist eben nicht notwendig, dass es eine Firma macht. Und es ist auch nicht notwendig, dass man eigentlich ein großes Team dafür hat. Weil letzten Endes muss man diese Infrastruktur einmal aufsetzen, aber sobald sie bereitsteht, ist es egal, ob man eine Tonne stilllegt oder 100.000. Der Aufwand ist fast der gleiche. Deshalb bietet sich eben auch die gemeinnützige Arbeit dafür wirklich gut an, weil man muss eben nicht, also wie zum Beispiel im Vergleich zu den anderen Kompensationsanbietern, Atmosphäre, My Climate und so weiter, man braucht eben nicht diese Klimaschutzprojekte, man braucht nicht die Projektmanager dafür, man muss nicht ins Ausland reisen, um diese Projekte zu implementieren, zu überwachen und hat eben nicht diese gesamten Fragen, ob wie zusätzlich ist das Ganze, wenn die Emissionen wirklich vermieden oder werden die Reduktionen sowieso durch andere Faktoren entstanden. Bei uns ist das eben alles recht simpel und ziemlich effizient. Deshalb ist es als gut möglich, das mit einer ehrenamtlich arbeitenden Organisation bereitzustellen. Aber klar, du könntest das auch alleine für dich machen.
Ja. Ich würde super gerne einmal, du hast gerade schon angesprochen, die beiden Ideen von Kompensation einmal vergleichen. Weil die meisten Menschen, das war bei mir genauso, wenn ich an CO2-Kompensation denke, dann denke ich eben an Bäume, Pflanzen oder an bestimmte Öfen, die dann CO2 einsparen im globalen Süden. Und ich kenne auch die Kritik daran, also alleine schon der Gedanke von Bäume brauchen Zeit, bis sie wachsen, bis sie überhaupt CO2 aufnehmen. Sie brauchen Platz. Und im Endeffekt lagern wir das Ganze ja auch aus. Also wir haben hier in Europa eine Emission und sagen, okay, wir kompensieren mal irgendwo anders. Damit lagern wir das Problem ja irgendwie auch aus oder die Lösung sozusagen und greifen die eigentliche Lösung gar nicht an, also transformieren nicht die Industrien, die hier ja eigentlich das eigentliche Problem sind. Aber sag mal gerne, was oder wie du quasi die beiden Modelle vergleichen würdest, gegeneinander stellen würdest und was so die Vor- und Nachteile sind, also aufforsten gegenüber der Zertifikate, die ihr kauft.
Ja, da würde ich jetzt tatsächlich das sogar noch ausweiten, denn Aufforstung ist eine der vielen Möglichkeiten, die eben so auf dem normalen Markt angeboten werden. Und das Ganze wird eigentlich oder hat den Ursprung im Kyoto-Protokoll. Das war sozusagen das erste Mal, dass in der internationalen Gesetzgebung feste Einsparungsziele für Industrienationen vorgeschrieben wurden. Und da gab es dann einen Mechanismus, der einen gewissen Grad an Flexibilität herstellen sollte und aber eben auch ermöglichen sollte, dass diese Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens umgesetzt werden können. Und der nannte sich Clean Development Mechanism. Und das funktionierte so, dass zum Beispiel dann, wenn ein Land durch dieses Kyoto-Protokoll die Verpflichtung hatte, seine Emissionen um so und so viel Prozent zu verringern, dann konnte dieses Ziel ein bisschen abgeschwächt werden, indem man sagt, okay, einen Anteil davon setze ich in anderen Ländern um, indem ich diese Klimaschutzprojekte da finanziere. Und um das eben zu ermöglichen, wurde wirklich ein umfassendes Werk an Methoden geschrieben, wie genau diese Projekte zu bilanzieren sind, was sind die wichtigen Kriterien, damit sie stattfinden können. Und es hat dann eben nicht lange gedauert, dass sich die Privatwirtschaft darauf jetzt nicht gestürzt hat, aber sich dieser Methodik bedient hat. und das eben für Individuen, aber dann eben zunehmend auch für Firmen angeboten hat. Und das betrifft eben nicht nur Aufforstung. Das können ja zum Beispiel effiziente Kochöfen sein, wo dann eben letzten Endes weniger Brennholz verfeuert wird und dadurch eben eine Einsparung zustande kommt. Das können kleine Biogasreaktoren für kleinbäuerliche Familien sein, wo dann der Schweinedung reinkommt und dann gibt es eben Methan als Kochgas und noch ein bisschen Dünger fürs Feld. Also das sind eben viele mögliche Projekte. Das können auch erneuerbare Energienprojekte tatsächlich sein, die dann da umgesetzt werden. Und die, aber eben auch Aufforstung. Und ja, das ist eben eigentlich ganz was anderes als das, was wir machen. Der Hintergrund und auch die Argumentation für diese Projekte ist im Wesentlichen, dass man sagt, man möchte Kosteneffizienz herstellen. Das heißt, es ist einfach günstiger, eben bei einer kleinbäuerlichen Familie in Südostasien eine Tonne zu vermeiden, wenn sie weniger Holz verfeuern, als wenn man hier eben bei Daimler eine Tonne einspart. Das kostet mehr. Und Kosteneffizienz ist da sozusagen das treibende Argument, weshalb es diesen Clean Development Mechanism überhaupt gab. Und das ist eben auch jetzt noch ein Argument dafür, dass man sagt, die Emissionsreduktionen sollen nicht hier stattfinden, sondern sollen woanders stattfinden, weil eine Tonne ist eine Tonne. Wir reden von einem globalen Problem. Es ist egal, wo sie eingespart wird. Und wir sehen das ein bisschen anders aus. Also natürlich ist das kosteneffizient, aber es gibt eben noch mehrere andere wichtige Argumente, die bei der Überlegung, wo wir Emissionen vermieden, eine Rolle spielen sollten. Und natürlich ist da ein Argument moralischer Natur. Also letzten Endes haben wir einen Lebensstil hier in Europa gehabt und haben ihn immer noch, der eben einfach sehr viel mehr CO2 verbraucht als Lebensstile in Ländern des globalen Südens. Und wir haben also wesentlich höhere historische Emissionen verursacht und haben auch höhere Pro-Kopf-Emissionen. Und da kann man schon sagen, wir müssen daran und wir müssen diese Emissionen senken. Aus moralischen Gründen, aber eben zum Beispiel auch aus politischen Gründen. Denn gerade wenn wir uns wieder in diese internationalen Klimaverhandlungen begeben, ist es sicherlich das falsche Signal, dass man sagt, unsere Bemühungen zur Emissionsreduktion werden ins außereuropäische Ausland, in Länder des globalen Südens verlagert. Das ist eben so ein bisschen der falsche Weg. Und wenn wir nicht unsere Lebensweise, unsere Produktionsweise hier in Europa oder bei den emissionsintensiven westlichen Industrienationen oder wie auch immer man sie nennen mag, verändern, dann ist es letzten Endes auch egal, was die kleinbäuerliche Familie im globalen Süden macht, weil der Klimawandel ist, das Problem des Klimawandels ist nicht gelöst. Also das ist so ein bisschen ein Argument dafür, warum man dann Emissionen bei uns zu Hause eigentlich vor der eigenen Haustür vermeiden sollte. Andere Argumente sind zum Beispiel Zusätzlichkeit. Das ist ein bisschen ein komplexeres Thema. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass man jederzeit sicherstellen muss, dass ausschließlich durch die Spende, in unserem Fall durch die Spende der Unterstützer, sicherstellen muss, dass die Tonne vermieden wird. Also es muss klar sein, dass wenn die Spende nicht getätigt worden wäre, wäre die Tonne nicht eingespart worden. Und es ist bei uns recht einfach, dafür zu argumentieren. Bei diesen anderen Projekten im Ländern des globalen Südens ist es ein bisschen schwieriger. Denn diese Einsparung, zum Beispiel kommen wir zurück zu dieser Familie, die vielleicht einen effizienten Kochofen hat. Wie viel Emission spart dieser Kochofen ein? Das kann man wirklich nur ausrechnen, wenn man ein Referenzszenario schafft. Also da muss man erstmal sagen, wie viel Emissionen hätten Sie denn emittiert, wenn Sie den Kochofen nicht hätten? Und beim Kochofen mag das vielleicht ein bisschen leichter sein als bei vielen anderen Projekten, die dann eben anderer technischer Natur sind. Und je nachdem, wie man eben dieses Referenzszenario dann errechnet, kann es sein, dass man die Einsparung über- oder unterschätzt. Und es gibt dazu also mittlerweile schon mehrere Studien. Eine der prominentesten ist eine Studie vom Öko-Institut, ich glaube aus dem Jahr 2016. Und die haben da sehr viele Projekte dieses Clean Development Mechanisms untersucht, also im vierstelligen Bereich. Und die kommen zu dem Schluss, dass bei 85% der Projekte zumindest angezweifelt werden darf, ob dieses Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllt ist. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem, diese Zusätzlichkeit. Und bei Compensators ist es eben ein bisschen anders, denn wir bedienen uns ja eines Systems, was die Europäische Union geschaffen hat. Und also im Prinzip, wir bedienen uns des Monitorings der Europäischen Union. Wir verlassen uns darauf, dass die Europäische Union die Emissionen korrekt errechnet oder schätzt von den Unternehmen und verursachen dann da die Einsparung. Das heißt, wir brauchen aber auch gar keinen, also wir brauchen kein Referenzszenario. Umgehen eben diese Unsicherheit. Additionalität ist bei uns, diese Zusätzlichkeit ist bei uns auch sehr wichtig. Wir haben andere Faktoren, die diese Additionalität, diese Zusätzlichkeit untergraben könnten, die aber bei weitem nicht so wahrscheinlich sind. Und noch ein weiteres Argument für unsere Methode ist im Prinzip, dass wir sagen, oder obwohl, das geht jetzt vielleicht zu weit, vielleicht belassen wir es bei denen, oder?
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Flug kompensieren will, wäre das, und ich würde zu normalen anderen Anbietern gehen, dann könnte ich nicht 100 pro sicher sein, dass wirklich das vermieden wird. Und was du gesagt hast, hier, wenn ich jetzt kompensiere, wird es quasi wirklich verhindert, weil eine andere Firma eben nicht darauf zugreifen kann. Die Kosten steigen und ich kompensiere quasi vor der Haustür. Das wäre nochmal so runtergebrochen, vielleicht auch so dir.
Ja, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass andere Kompensationsanbieter Unfug machen. Also das will ich keinesfalls sagen. Es gibt viele Standards, die genau das verhindern wollen. Und da gibt es Standards, die haben sehr strenge Kriterien, was die Additionalität, diese Zusätzlichkeit angeht, die sich wirklich als wirklich herausragend wichtig in diesem Sektor erwiesen hat. Und also da gibt es schon viele, viele, viele von diesen Standards, die sehr viel Wert darauf legen. Aber es gibt eben auch viele Unternehmen, die zum Beispiel aus diesen Gründen komplett auf Aufforstung verzichten. Das sage ich jetzt, weil du es vorhin so extra angeführt hast. Also bei dieser Aufforstung ist es natürlich unheimlich wichtig, dass da kein Wald abbrennt. Also, und es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass diese Bindung von CO2 irreversibel ist. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es reversibel ist. So.
Ja, also kann passieren, dass ein Wald mal abbrennt.
Genau, es kann passieren, dass ein Wald abbrennt. Wir sehen das auch in Deutschland, dass die Wälder belastet sind durch den Klimawandel, durch die Trockenheit, durch den Borkenkäfer, ja, durch Schädlingsbefall. Also das ist alles andere als klar, dass diese Einsparungen dann wirklich permanent sind. Es kann sein, dass der gebundene Kohlenstoff dann wieder zurückgegeben wird in die Atmosphäre. Und es ist so, dass letzten Endes die Konsumenten gerne Aufforstung haben wollen. Das ist irgendwie toll, das kann man anfassen, das klingt gut. Ja. Aber so von akademischer Seite her wird da eigentlich jetzt nicht mehr ganz so stark drauf geguckt für dieses Ausgleichen von Emissionen. Da gibt es eben viele Vorbehalte, insbesondere wegen der möglichen Reversibilität der Einsparung. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu For Tomorrow, du hast es vorhin angesprochen. Die sind eben auch vor kurzem am Start in ihrem Projekt ist es so, dass ich glaube, die Hälfte der auszugleichenden Menge über Zertifikate ausgeglichen wird und für den Rest, also für die andere Hälfte, werden Bäume gepflanzt in Deutschland. Also es ist jetzt vielleicht ein Gebiet, wo die Brandwahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, aber wie ich schon sagte, wir haben trotzdem Insektenbefall, Schädlingsbefall und Trockenheit, also unseren Wäldern geht es ja auch nicht gut. Aber letzten Endes ist es bei dieser Abwägung immer wirklich auch eine Frage von den Präferenzen. Also es gibt viele, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es kann auch sein, dass es eben einem wirklich dezidiert darum geht, dass es irgendeiner Familie in Südostasien besser geht. Also wenn zum Beispiel das meine Motivation ist, naja, dann ist ein Ausgleich über den europäischen Emissionshandel vielleicht nicht so attraktiv, obwohl eben natürlich auch da die Emissionseinsparung dieser Familie Südostasien zugutekommen würde. Aber ne, das ist immer so ein bisschen je nachdem, was man möchte. Und die gesamte Branche ist auch so gerade ein bisschen am Umschwenken. Also die Methodik, die wir haben, die wird immer beliebter, mittlerweile auch mehrfach wissenschaftlich untersucht. Und die Publikationen kommen eben auch dazu im Schluss. Ja, es ist so, die Methode kann mithalten. Das ist nicht irgendwie eine Außenseitermethode, sondern da werden wirklich Emissionen vermieden und eingespart. Und das ist gut und kann man zur Kompensation benutzen. Letzten Endes hängt es dann wirklich davon ab, was genau möchte man. Also was sind die wichtigen Kriterien, die man erfüllt sehen möchte bei der Methode, die man auswählt. Ja, aber wie gesagt, bei Compensator sind wir eben der Meinung, dass es wirklich darum geht, dass wir hier zu Hause bei den emissionsintensiven Unternehmen aktiv werden müssen. Da müssen die Einsparungen hin, da brauchen wir die neuen Geschäftsmodelle. Das ist wirklich das, was wir jetzt schaffen müssen, um diesen Karren auch noch rumzureißen. Und da geht es auch wirklich dann darum, dass wir schon jetzt diese hohen Preise sehen, also dass schon jetzt Innovation stattfindet, was ja wirklich ein sehr langwieriger Prozess ist. Da ist es einfach wichtig, dass wir jetzt schon damit anfangen, diese Innovation anzureizen, Denn was sehen wir sonst letzten Endes, wenn vielleicht über Jahre hinweg keine Innovation stattfindet, weil der CO2-Preis so niedrig ist, dann wird irgendwann ganz am Ende mal diese Obergrenze greifen. Das heißt, dann existiert Knappheit. Der Preis für diese Zertifikate wird in die Höhe schießen. Wir haben aber keine technologischen Alternativen, weil jahrelang Innovation verschleppt wurde. Und dann wird es zu einer Situation kommen, wo wir wirklich entweder massive Einbrüche in unserer Wirtschaft erleben oder aber vielleicht eine Politik sehen, auf die der Druck so groß ist, dass sie sich eben entschließt, diese Obergrenze zu lockern, möglicherweise, weil eben sonst als Konsequenz Teile der Industrie, der wichtigen Industrie oder was auch immer, eben komplett eingehen würden. Deshalb ist es einfach schon wirklich, als wirklich wichtig, dass wir heute schon für hohe CO2-Preise kämpfen. Wie gesagt, beide Methoden tun wichtige Dinge.
Ja. Ich finde interessant, wie du das quasi so ein bisschen aufgedröselt hast, weil ich habe so, während du gesprochen hast, gedacht, dass es so ein bisschen daran hängt, also jetzt aus der Konsumentensicht beispielsweise, wenn ich etwas bewegen möchte oder kompensieren möchte, an der Geschichte, die erzählt wird. Also diese Geschichte von, pflanze einen Baum, das ist, wie du gesagt hast, greifbar, das verstehe ich dann. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, andere Modelle oder so diese Komplexität von diesem gesamten System, was da dran hängt, runterzubrechen und greifbar zu machen. Und das macht ihr ja auch, hast du mir vorhin erzählt. Also ihr wollt ja auch Bildungsarbeit und Kampagnen damit verbinden, um politisch was zu verändern, um quasi das gesamte System zu verändern. Erzähl gerne mal, was ihr da macht.
Ja, genau. Die Kompensation, also dieser Kompensationsservice, den wir als Verein anbieten, ist einer von insgesamt drei Kernaktivitäten. Gleichrangig wichtig mit den anderen. Zum anderen bieten wir noch oder machen wir Bildungsarbeit. Da geht es uns darum, dass dieses primäre Klimaschutzinstrument in der europäischen Union wesentlich bekannter wird. Denn wir haben uns auf diesen Emissionshandel verständigt. Das war enormes politisches Kapital, was da in die Waagschale geworfen wurde, um das zu ermöglichen. Das System wird also auch bleiben. Das ist ziemlich klar. Und dieses System wird eben letzten Endes maßgeblich dafür verantwortlich sein, ob wir 2050 auf einem klimaneutralen Kontinent wohnen und leben oder nicht. Und wir sind der Meinung, das kennen viel zu wenig Leute. Klar, man muss es nicht mit allen Einzelheiten kennen und die ganze Komplexität begreifen können, aber man sollte im Wesentlichen verstehen, wie das funktioniert und vielleicht sogar auch die wesentlichen Stellschrauben kennen. Und wir sind der Meinung, dass dieses System in Schulen, in Ausbildungsstätten, Universitäten, überall ein bisschen besser erklärt werden sollte. Auch für dann natürlich die fachfremden Leuten. Also in meiner universitären Ausbildung, ich bin Umweltökonom, habe ich das natürlich kennengelernt. Aber das kann eben auch in ganz anderen Kontexten relevant sein, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Und Compensate, das hat die Idee, dass wir eben da diese Unterrichtseinheiten schon mal designen, und dann kostenlos zum Download zur Verfügung zu stellen, um eben Barrieren aus dem Weg zu schaffen, die Pädagogen möglicherweise sehen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also wir wollen da so ein bisschen einen einfachen Zugang einfach zu dieser gesamten Materie schaffen und stehen da natürlich auch jederzeit bereit, um selbst dann vielleicht diese Inhalte vorzustellen. Also selbst bei Schulen mal so eine Unterrichtseinheit abzuhalten und einfach dieses System zu erklären. Und die dritte Kernaktivität, die wir betreiben, ist Campaigning-Arbeit. Und da ist so ein bisschen unsere Motivation, dass wir neue politische Impulse schaffen wollen, beziehungsweise politische Impulse schon jetzt sehen wollen. Denn diese gesamte freiwillige Kompensation von allen Methoden und von allen Anbietern machte im Jahr 2019 weltweit ca. 70 Millionen Tonnen aus. Also aufgrund von dieser freiwilligen Leistung wurden 70 Millionen Tonnen CO2 weniger emittiert. Das ist im Verhältnis zu dem, was insgesamt weltweit emittiert wird, fast lächerlich. Also nur mal so als Beispiel, Deutschland hat im gleichen Zeitraum ca. 800 Millionen Tonnen emittiert. Da ist uns als Verein klar, dass dieser Übergang in eine CO2-neutrale Gesellschaft politische Impulse braucht. Wir haben einfach nicht die Zeit, diese kritischen Massen herbeizuargumentieren, die Leute zu überzeugen, mitzumachen, die Leute aufzuklären. Es fehlt einfach wirklich die Zeit, um damit jeden zu erreichen. Uns fehlt auch sozusagen das Geld. Also nicht jeder kann sich Kompensation leisten. Das ist wirklich schon was sich eben nur Leute leisten können, die genug Geld haben, um ihren Lebensunterhalt schon zu bestreiten. Also da ist uns eigentlich klar, dass das eine Übergangslösung ist, diese Kompensation. Das ist schon wichtig, dass wir das machen, aber es ist, man muss noch einen Schritt weitergehen. Bei der Kompensation, die meisten erzählen immer so diese Reihenfolge. Zuerst muss man Emissionen vermeiden. Wenn man das nicht kann, dann soll man die Emissionen verringern und erst im dritten Schritt soll man kompensieren. Das sehen wir auch so, weil wir sagen, der vierte Schritt ist genauso wichtig. Man muss weitergehen und diese Kompensation in ein politisches Signal verwandeln, um letzten Endes dazu beizutragen, dass dass signalisiert wird, dass Klimaschutz allen wichtig ist, dafür eine Zahlungsbereitschaft besteht. Das heißt, die Leute sind bereit, mehr auszugeben, um Emissionen zu vermeiden. Und diese Signale müssen eben dann an die Politik, aber auch an die Wirtschaft dementsprechend kommuniziert werden. Und das ist unser Ziel mit dem Campaigning. Da wollen wir dafür streiten, dass diese zum einen Kompensation noch bekannter wird, aber zum anderen und eigentlich hauptsächlich, dass der Emissionshandel nachgeschärft wird. Also wir wollen eine Stimme dafür sein, dass die Ambition im Emissionshandel kontinuierlich steigt. Das tut sie schon. Wir wollen, dass sie schneller und stärker steigt. Wir wollen aber auch gleichzeitig dann die Stimme sein, die verhindert bzw. dazu beiträgt, dass eine Verwässerung des Systems nicht stattfindet. Also das heißt, dass die Ambition nicht wieder fällt im System. Und diese beiden anderen Bereiche außerhalb der Kompensation, der Bildungsarbeit und des Campaigning, die sind im Aufbau. Wir sind also gerade dabei, die Teams zusammenzustellen. Wir haben die ersten Arbeiten schon aufgenommen, sind also noch dabei, unsere Strategie und Konzepte zu entwickeln, brauchen da aber einfach noch mehr Leute, die Zeit mitbringen. Zeit ist einfach immer knapp bei uns, da alle im Ehrenamt tätig sind, aber daneben auch die Kompetenzen mitbringen. Also wir haben zum Beispiel im Team noch keine Pädagogen. Das wäre für uns unheimlich wertvoll, dass sich Pädagogen bei uns melden, die meinen, dass sie Lust haben, uns zu unterstützen und solche Unterrichtseinheiten beispielsweise zu entwerfen oder eben auch einfach andere Projekte dann zu verfolgen, die uns da helfen und unserer Mission dienlich sind.
Ja. Das greift ja auch alles total schön ineinander, weil ihr schreibt auf der Webseite ja auch, dass die Zertifikate oder der Kauf der Zertifikate ein politisches Druckmittel ist und für euch ja sozusagen ein Argument im Campaigning oder in der Bildungsarbeit, die ihr macht, zu sagen, hey, den Leuten ist das wichtig, da muss ich was tun, jetzt macht mal was, so ungefähr. Und das, ich finde auch, solche Probleme muss man von verschiedenen Seiten anschauen, um eben ganzheitlich was zu verändern, also Leute aufzuklären, die Politik quasi mit einzubinden. Das finde ich wichtig und sehr gut, wie ihr das macht.
Ja, danke für die Blumen. Also es ist genauso, wie du sagst. Ne? Letzten Endes können wir auch die Kompensation sein lassen und nur Campaigning machen. Und dann können wir genau die gleichen Argumente vorbringen und sie werden immer noch richtig. Dann wären wir eine von vielen Organisationen. Die Argumente sind auch nicht so, dass wir sie uns alle neu ausdenken. Klar, viele davon gibt es schon lange und haben auch prominente Vertreter. Aber was bei uns eben besonders ist, wenn wir die Argumente vorbringen und gleichzeitig die Kompensation betreiben, können wir sozusagen vertretend für alle unsere Unterstützer das machen. Das heißt, wir können immer sagen, schaut auf unseren Carbon Counter, schaut, wie viele Tonnen stillgelegt wurden, schaut, wie viele Menschen sich da an diesem Projekt beteiligt haben, schaut, wie viele Mitglieder der Verein hat. All diese Leute vertreten wir jetzt, wenn wir das sagen. All diese Leute zeigen eben mit ihrem finanziellen Engagement, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist, dass sie schon heute Veränderungen sehen wollen, dass ihnen wichtig ist, dass Klimaschutz auch wichtig bleibt. Und somit kann man eben unserer Meinung nach ein starkes Signal für einen ambitionierteren, aber dann eben auch gerechteren Klimaschutz in Europa produzieren.
Mhm. Mich würde jetzt zum Ende noch mal interessieren, was deine persönliche Motivation ist, also warum du dich ehrenamtlich mit deiner Zeit für das Thema einsetzt. Gab es da vielleicht einen Moment oder generell deine ganze Arbeit, die das ein bisschen deutlich gemacht hat? Was ist so deine Motivation bei dem Ganzen?
Also wahrscheinlich fängt das mit einem rein akademischen Interesse an. Also als ich im Rahmen meiner Ausbildung schon dann den europäischen Emissionshandel ein bisschen tiefer kennengelernt habe, gelernt habe, wie gewisse Dinge funktionieren, aber auch gelernt habe, wie komplex dieses gesamte System ist, hat es mich schon immer begeistert. Ich habe immer gerne mich damit beschäftigt und auch Ehrenamt gehörte schon immer zu meinem Alltag eigentlich dazu. Also ich war eigentlich immer zu jeder Zeit in irgendeinem Projekt irgendwie engagiert und habe dann im Rahmen eines Auslandsaufenthalts habe ich mein bisheriges Ehrenamt abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr zur Verfügung stand. Mir war aber auch klar, wenn ich zurückkomme, mache ich was. Ich wusste aber noch nicht genau was und habe dann irgendwie mich mit Kompensation beschäftigt, weil ich auch ein Vorstellungsgespräch bei einem dieser klassischen Kompensationsanbieter hatte zu dem Zeitraum und da eben auch mal im Rahmen eines Assessment Centers so ein Projekt bilanzieren musste nach diesen CDM-Richtlinien, nach diesem Clean Development Mechanism, den ich vorhin beschrieben habe. Und dann ist mir das so alles ein bisschen, habe ich es überlegt und ich fand das wirklich nicht gut, wie das funktioniert. Habe dann diese Studien gefunden zu diesen Kritiken mit der Zusätzlichkeit und Ähnlichem. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, warum macht das eigentlich keiner im europäischen Emissionshandel? Weil da, zu der Zeit habe ich gedacht, da gibt es doch eigentlich diese ganzen Probleme nicht. Und habe da angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen und bin dann so auf den Verein gestoßen letzten Endes. Ich habe eigentlich eher zu Anfang in die Richtung gedacht, dass man da eben ja eine Firma gründet und das da irgendwie an den Markt nimmt. Da habe ich den Verein gefunden und habe gedacht, naja, perfekt, und ich habe eh noch was gesucht und dann schaue ich mir das da auch mal an. Und dabei ist es dann geblieben. Dann habe ich eben immer mehr und mehr dafür gearbeitet und bin mittlerweile Feuer und Flamme. Es macht halt auch wirklich Spaß, einfach dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben. Mittlerweile haben wir es nicht mehr ganz, also mittlerweile gibt es eben zum Beispiel For Tomorrow, aber es macht einfach wirklich Spaß, dann auch so ein bisschen die eingesessenen Meinungen und Methoden in der Branche zu kritisieren und anzugehen und mal einen neuen Vorschlag zu machen. Schaut es doch mal, so geht es auch. Das ist einfach viel, viel Belohnung, dass man da so merkt, man kann was bewegen und das mittlerweile auch natürlich nicht nur durch unsere Arbeit, aber die hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass eben mittlerweile diese Methodik, die wir da haben, eben auch wissenschaftlich untersucht wird, dass sich Behörden darum kümmern, kann das eine gute Alternative sein. Also das ist wirklich viel Belohnung. Und dann natürlich immer zu lesen, dass die Leute, die uns unterstützen, dass die das großartig finden, dass es genau das ist, was sie gesucht haben, dass sie unbedingt ihre Emissionen hier zu Hause vermeiden wollen, nicht irgendwo anders. Das ist viel Belohnung für die Arbeit.
Ja, ja. Voll cool. Also ich finde es total spannend zu hören, wie das bei dir kam und ich finde mich da sehr drin wieder in diesem so ein bisschen Rebellischen auch, oder? Also ja, lass mal was anders machen, lass mal hier was verändern und lass mal das auch gemeinsam mit anderen machen, was du gerade meintest. Das gibt einem ja auch so ein Gefühl von, hey, hier passiert was und ich kann wirklich was verändern. Das finde ich echt.
Es ist auf jeden Fall rebellisch, was wir machen. Denn letzten Endes übernehmen wir ein Stück weit die Aufgabe, die der Gesetzgeber eigentlich wahrnehmen sollte. Also ich kann mich wirklich noch gut an diesen Moment erinnern. Ich hatte das ja vorhin kurz erzählt oder vielleicht war das auch noch vor der Aufnahme, als dann eben während dieser Zeit, als die Preise so niedrig waren und diese Überschüsse existierten, die Zertifikate mal einmalig in einem gewissen Umfang mal 1 Milliarde Zertifikate vom Markt genommen wird, als das dann nicht stattfand. Da war ich wirklich verblüfft, bisschen wütend, habe es nicht verstanden und letzten Endes ist halt ziemlich klar, das ist eben aufgrund von Lobbyismus und Interessensvertretungen hat das nicht funktioniert, sodass dann letzten Endes dieses flexible System geschaffen wurde. Aber das war so einfach auch solche Momente, in denen man dann denkt, naja gut, dann müssen wir das halt machen. Wenn die es halt nicht machen, dann müssen bei den Klimawandel müssen wir aufhalten. Das ist mittlerweile allen klar, da müssen wir was dagegen tun. Und der hat viele Baustellen. Es gibt viel zu tun, der europäische Emissionshandel ist eine Baustelle und dann kann man vielleicht dazu mal was beitragen und da was verändern. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da viele Leute hinter uns schauen, die das ähnlich sehen, also die Teil dieser Rebellion werden wollen und dann da einfach mal den Gesetzgebern zeigen wollen, naja, wenn ihr es nicht macht, machen wir es und dann machen wir es eben besser.
Ja, richtig cool. Ich stelle am Ende von meinen Interviews immer dieselben Fragen und würde voll gerne eine kurze Antwort von dir dazu haben. Und zwar ist die erste Frage, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet. Das Wort ist ja ziemlich groß, wird oft benutzt, aber ich habe das Gefühl, so was dahinter steht, ist oft auch anders oder der Fokus ist ein bisschen anders. Also was verbindest du mit dem Wort Nachhaltigkeit?
Ich bin hauptberuflich Wissenschaftler, deshalb sind es jetzt auf jeden Fall die Sustainable Development Goals, die ich damit verbinde. In all ihren Facetten, denn genau die drücken aus, wie viel man unter Nachhaltigkeit verstehen kann. das ist im Prinzip die Nachhaltigkeit, die entscheidend sein sollte bei den wirklich wichtigen Entscheidungen in der Zukunft, die getroffen werden müssen. Man kann eben nicht gewisse Facetten vernachlässigen, man muss die alle bedenken. Für mich persönlich ist bei Nachhaltigkeit eben auch Verzicht, spielt eine große Rolle auf persönlicher Ebene. Das ist allerdings was jeder für sich selber entscheiden muss. Ich denke, diese Debatte für den Klimaschutz oder für mehr Nachhaltigkeit kann man nicht gewinnen, wenn man moralisch argumentiert, letzten Endes. kann niemand dem anderen vorschreiben, worauf er zu verzichten hat.
Ja, wichtiger Punkt, das stimmt. Gibt es ein Buch, ein Film oder irgendetwas, was dich sehr inspiriert hat? Das kann jetzt mit dem Thema zusammenhängen oder kann aber auch etwas sein, was dich generell auf deinem Weg begleitet hat, wo du sagst, boah, es hat was verändert, mich sehr inspiriert.
Nee.
Oder gibt es vielleicht ein Buch oder irgendetwas, vielleicht auch sogar schon von euch, wo das ganze Thema noch so ein bisschen, also auch ergänzend zu dem Gespräch jetzt nochmal ganz gut erklärt wird? Also wenn sich jemand da noch ein bisschen mehr informieren möchte, wo könnte der nachschauen?
Letzten Endes bemühen wir uns auf unserer Website in einfacher Sprache einen gewissen Grad an Komplexität auszublenden und das ganze System gut zu erklären. Das machen wir nicht nur mit unseren Texten, sondern auch immer einen Teil in unseren Jahresberichten, auch ein bisschen Methodenpapier. Das ist allerdings viel zu lesen, also muss man sich das schon überlegen, ob man das machen möchte. Aber darüber hinaus kenne ich wenig Quellen, die diese, also die genau das versuchen, diese Komplexität zu entzerren und das einfach darzustellen. Das ist dann natürlich viel, was wir auch im Zusammenhang mit unserer Bildungsarbeit machen müssen, weil genau das ist ja letzten Endes der Kern von dieser Aufgabe. Also nee, tut mir leid, da kann ich jetzt dir wirklich gar nichts sagen.
Ja, nicht schlimm. Dann können die Leute sich erstmal da umschauen, beziehungsweise auch auf dem Laufenden bleiben, was jetzt so die Inhalte angeht, die ihr ja noch bereitstellen wollt. Das kommt ja noch.
Genau, also wir sind auch dabei, die Präsenzen auf den Social-Media-Kanälen auszubauen. Und wir werden auch, ja, wir haben so einen Blog auf der Website, wo eigentlich immer über Aktuelles berichtet werden soll. Das schaffen wir einfach nicht, da immer die Sachen zu schreiben, über die wir eigentlich schreiben sollten. Also die besonderen Sachen, die so passiert sind im Verein oder im Emissionshandel, da fehlt uns einfach gerade noch die Zeit. Das müssen wir in Zukunft auch noch schaffen, das irgendwie ein bisschen zu verstetigen. Und dann ist das schon eine gute Anlaufstelle, um sich so zu informieren über die aktuellen Dinge im Emissionshandel.
Ja. Ja, die Links kommen auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Wenn ihr da euch genau informieren wollt, findet ihr alles unten drin. Jetzt zum Ende würde ich super gerne wissen, wie du so auf die nächsten Jahre denn drauf schaust. Also bist du weiterhin positiv gestimmt und motiviert und glaubst, dass, du hast es gerade auch gesagt, dieses Ruder rumreißen, ob das noch drin ist? Oder kritisch? Also wie ist so dein Gefühl für die nächsten Jahre?
Mein Gefühl ist durchaus gemischt. Wir sehen ein steigendes Ambitionsniveau weltweit bei der Gesetzgebung, bei dem Verhalten von Individuen, bei der Aufstellung von Firmen, bei der Berichterstattung von Firmen auf den Finanzmärkten. Überall bewegt sich gerade was. Alle wollen mehr und mehr gerüstet sein für die Folgen des Klimawandels, aber auch dazu beitragen, dass die Folgen eventuell noch ein bisschen eingedämmt werden können. Die Frage ist, wie schnell schaffen wir das und wer bezahlt das? Und da bin ich nicht wirklich optimistisch. Also ich meine, da ist dann auch natürlich die Frage, was wollen wir erreichen? Ob wir ein 1,5 Grad oder ein 2 Grad Ziel erreichen wollen, das ist ein großer Unterschied. Und ich persönlich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass wir das innerhalb des 1,5 Grad, also dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen, sich eher kritisch. Das wird man alles sehen. Wir werden noch beobachten müssen, wie Klimaschutzprojekte, Infrastrukturmaßnahmen in Ländern des globalen Südens implementiert und finanziert werden. Wir müssen da schaffen, dass wir müssen eigentlich Finanzströme von den reichen Nationen in die armen Länder sehen. Die Klimaschutzprojekte müssen da bezahlt werden. Wir beobachten gerade, wie insbesondere zum Beispiel Kohlekraftwerke weltweit noch gebaut werden, in besonders kohlestarken Ländern, wo es keine wirkliche Umweltgesetzgebung gibt. Also man muss einen Mechanismus schaffen, dass man diese Länder bezahlt, die Kohlekraftwerke nicht zu bauen. All diese Dinge, das ist schon schwierig, sich vorzustellen, dass wir das in einem Zeitraum schaffen, der noch ein 1,5-Grad-Ziel zulässt. Also das werden wir sehen. Deshalb habe ich da durchaus gemischte Gefühle. Aber ich glaube eben, wir sind so ambitioniert, wie wir es noch nie waren. Insbesondere bei den Regierungen, aber auch bei großen Unternehmen sieht man einfach ein Umdenken derzeit. Und wir erleben es jetzt eben, die Europäische Kommission hat im letzten Jahr die Klimaziele angehoben für die Europäische Union für 2030. Ursprünglich sollten 40% der Treibhausgasemissionen relativ zu 1990 eingespart werden. Mittlerweile lautet der Vorschlag 55%. Jetzt gerade wird noch mit dem Europäischen Parlament gekämpft, was eben für wesentlich Mehrreduktion eintritt, um die 60%. Aber allen ist eigentlich auch klar, selbst 60% reicht nicht. Also das ist schon ein Kompromiss. Das Europäische Parlament hat sich mit knapper Mehrheit auf 60% einigen können, wohingegen der Ausschuss für Umweltfragen festgestellt hat, dass mindestens 65% reduziert werden müssen. Und da bei diesen 65% wird noch nicht mal berücksichtigt, dass wir eben aufgrund von unserer historischen Verantwortung, von den hohen historischen Emissionen, von den hohen Pro-Kopf-Emissionen, von dem großen Reichtum, den wir haben, eigentlich mehr tun müssen für den Klimaschutz. Also das ist wirklich nur, wenn Europa ja, das Mindestmaß erfüllt. Und selbst das erfüllen wir noch nicht. Also es bleibt wirklich viel zu tun. Und ja, dafür kämpfen wir mit Compensators.
Ja. Henrik, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir für deine Informationen, für eure Arbeit, die ihr macht und dass du so ein bisschen aufgedröselt hast und so ein bisschen erzählt hast, was ihr macht, was verändert werden darf bei dem gesamten System und wie wir auch da mitwirken können. Deswegen nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirieren und ein bisschen Interesse generieren und hoffe, jetzt beschäftigen sich mehr Leute mit dem Europäischen Emissionshandel.
Ja, ganz bestimmt. Danke dir.
Danke.
Ich hoffe, du bist auch so begeistert wie ich von dem Gespräch, weil ich kannte die Idee von diesen Klimazertifikaten schon von der EU. Ich hatte das mal damals in der Ausbildung und habe das damals gelernt, aber nicht so sehr im Detail. Und ich liebe diese Idee einfach, rebellisch irgendwas anders zu machen und so ein bisschen ja, rumzufuchsen in dem ganzen System und was zu machen, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist, aber was am Ende echt was verändern kann. Und ich finde es ganz gut, was Henrik auch gesagt hat, dass es nicht darum geht, das eine Modell der Kompensation schlechter oder besser zu gestalten als das andere, aber wir sind am Ende wieder da zu gucken, was ist dir wichtig und was sind so die Vorteile und Nachteile von beiden Modellen. Und ich hoffe, dass du jetzt so ein bisschen einen Überblick hast und ja, eine neue Idee bekommen hast, wie du hier vor Ort in Europa Wandel mitgestalten kannst. Langfristig ist das ja auch so die Idee davon, zu sagen, es ist die Aufgabe der Politik und mit dem Kauf des Zertifikates, was ich hier mache, kann ich ein Statement setzen. Oh, und was wir auch noch gar nicht gesagt hatten, ist, dass die Gelder, wenn Zertifikate quasi rausgegeben werden, die Erlöse davon, kommen in den Energie- und Klimafonds. Und dieser Energie- und Klimafonds fördert am Ende auch wieder Klimaprojekte, die in erneuerbare Energien investieren, Gebäudesanierung und so weiter und so fort. Also hast du quasi nochmal einen weiteren guten Impact, wenn du dieses Modell der Kompensation wählst. Das heißt, du hast noch einen weiteren Impact mit diesem Kauf des Zertifikates, neben eben, alles klar, du kaufst Firmen Zertifikate weg, der Preis steigt dadurch und ein politisches Statement kannst du damit setzen, plus eben Klimaprojekte hier vor Ort zu supporten. Wenn dich das Thema generell interessiert, nachhaltig reisen oder Thema Transport, dann kann ich schon mal verraten, dass wir unter anderem mit Compensators einen Kurs dazu erstellen bei Give and Grow und mal einmal mit allen Mythen aufräumen wollen und Entscheidungshilfen und Vergleiche aufmachen wollen zwischen den verschiedenen Transportmitteln, wie du kompensieren kannst, was da die Optionen sind, wie du also von der, ich sag mal, Transportsicht aus deine Reise nachhaltiger gestalten kannst. Alle weiteren Links findest du auch unten und entsprechende Infos und mit den Links eben sind auf der Webseite verlinkt. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust, aber noch mehr freue ich mich, wenn du die Folge teilst oder eine Bewertung dalässt, weil das führt dazu, dass dieser Podcast mehr gefunden wird, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, wenn es um Wandel geht, um Positivität, um Bewusstsein. Deswegen bewerte super gerne, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Achtung, Achtung, eine Stimme aus dem Off. Das ist jetzt gerade ein Disclaimer für diese Podcast-Folge, weil die Podcast-Folge habe ich vor einigen Wochen aufgenommen. Mir war aber wichtig, nochmal mitzuteilen, dass die Kurse online sind, dass der Kurs zum nachhaltigen Reisen, wo auch Hendrik mitgewirkt hat, mittlerweile online ist. Und du kannst dir mit dem Code GIVENGROW in der aktuellen Woche 10% Rabatt sichern. Wir spenden auch bei dem nachhaltigen Transportkurs 5 Euro an Compensator. Wir kompensieren sozusagen alles, was wir in Arbeit reingesteckt haben, wieder bei Compensator. Nutze also gerne den Link zu allen Kursen, den findest du unten in der Beschreibung. Nochmal, der Code ist GIVENGROW10. Dann freue ich mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin und danke, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.